Tiki-Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
...3-0 oder 0-3. So, glaube ich, wird der Klassiko am Wochenende irgendwie auf einer Seite deutlich ausfallen. Es ist der 181. Klassiko zwischen Real Madrid und Barcelona. Es gibt verrückte Zahlen. Die Königlichen stehen bei 73 Siegen, Barca bei 72 Siegen. Also, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer extra Folge zum Klassiko. Samstag, 16 Uhr, das Spitzenspiel zwischen Barcelona und Real Madrid. Also, rufe ich gleich Alex zu mir herbei. Servus, Alex.
Servus, hi.
Servus, du bist wahrscheinlich ein bisschen besserer Dinge oder besser gestimmt im Hinblick aufs Wochenende.
Ja, ich schätze mal schon, wenn man so auf den auf die letzten beiden Auftritte von Real blickt, könnte ich mir vorstellen, dass du nicht ganz so guter Dinge bist.
Ja, ne, wie soll ich sagen, nach der Cadiz-Blamage-Pleite habe ich ja gesagt, die Niederlage kam vielleicht zu einem guten Zeitpunkt, eine Blamage kann immer mal sein, jetzt kann die Mannschaft eine Reaktion zeigen, Sieg gegen Schachtyor, dann auch nochmal ein Zeichen setzen gegen Barcelona, ja. Und dann kam die nächste Arbeitsverweigerung am Mittwochabend gegen Schachtyor. Gegen Schachtyors C11, muss man ja eigentlich dazu sagen. Also peinlich, peinlich, super peinliches Real Madrid. Blamable Blancos. Ich glaube, Inka Bause wäre stolz auf mich mit der Formulierung. Das hatte natürlich nichts mehr mit königlichem Fußball zu tun. Darüber wollen wir heute in einer kleinen Quickie-Folge reden. Natürlich dann auch alles im Hinblick auf das Spitzenspiel am Samstag. Das 181. Duell zwischen Barca und Real Madrid ist es. Und es gibt schon mal ganz kurios das Torverhältnis. Willst du es vorlesen, wie ausgeglichen das ist?
Ja, sagenhaft. 180 Spiele, 72 Siege für Barca, 73 für Real, 35 Remis und die Tore 288 auf jeder Seite. Also viel ausgeglichener kann es gar nicht sein. Und dich würde jetzt nicht wundern, dass ich prognostiziere, vielleicht kommt ja wirklich der 73. Sieg für Barca zustande, sodass wir komplett eine ausgeglichene Bilanz haben. Ne.
Wie gesagt, ich glaube schon auch, dass es entweder ein 3-0 werden kann für euch, aber eigentlich vielleicht auch mit letzte Chance ein Zeichen zu setzen, dass die Mannschaft auf Zidane hört und hinter ihm steht, dass auch Real Madrid 3-0 gewinnt. Da vielleicht als ein bisschen Gutes oben. Zidane ist ja als Trainer im Camp Nou noch ungeschlagen, hat sowieso eine ganz gute Klassiko-Bilanz aus 9 Klassikos. 4 Siege, 3 Remis und 2 Niederlagen. Das Ganze bei einem Torverhältnis von 14-11. Also vielleicht ist er da so ein bisschen der Talisman. Ich erinnere mich auch noch an Zidans ersten Klassiko, das war 2016, ich war am Camp nur noch oben dabei in diesem schrecklichen Gästeblock, wo dann Real Madrid das Spiel noch gedreht hat zu einem 2-1-Sieg, also vielleicht irgendwie kommt da ja heute was, aber ja, die Zeichen sprechen wahrscheinlich eher, deuten eher auf einen 3-0-Sieg der Katalanen.
Apropos Klassiko-Bilanz, kennst du die Klassiko-Bilanz von Ronald Koeman? Als Trainer?
Als Spieler?
Nee, als Trainer. Ein Spiel, ein Sieg. 100% Siegquote, denn er hat Valencia vorzeit gecoacht, 2008 war das, und hat im Bernabeu mit Valencia 3-2 gewonnen.
Sein Ach so, die Real Madrid-Bilanz von ihm.
Ja, genau. Ja. Also der Koeman-Klassiko, genau. Ich hab dich jetzt verwirrt, ne? Das heißt, ja. Ich wollte tatsächlich nur darauf hinaus, dass die Bilanz von Koeman im Klassiko eben 100% ist. Erstaunlicherweise, denn damals als Valencia-Coach war seine Bilanz ja nicht sonderlich prickelnd. Nee. Er wurde ja, glaube ich, ziemlich früh entlassen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im Herbst war oder so. Also lange war er nicht Coach, meines Wissens nach. Mhm. Also umso erstaunlicher, dass er eben im Bernabeu gewonnen hat. Also
ja, nicht schlecht. Nicht das erste Mal, dass irgendwo ein Trainer im Bernabeu gewinnt und dann direkt danach entlassen wurde. Das war letztes Jahr auch irgendwo, aber ich weiß gar nicht mehr, Betis oder egal. Ja, wie steigt man da jetzt mit ein? Real Madrid hat sich mal wieder blamiert. 2-3 gegen Schachtyor Donetsk nach einer Arbeitsverweigerung in der ersten Hälfte, die komplett daneben ging, wo ja wirklich die Spieler selbst nur im Schongang und nicht im Vollsprint da den Ukrainern hinterhergelaufen sind, verdient 0-3 zurückgelegen. Es hätte eigentlich auch 0-5 oder 0-6 schon fast stehen können. Haben sie sich in der zweiten Hälfte noch ein bisschen berappelt, aber den Ausgleich, da bin ich eigentlich froh, dass da Vinicius noch im Abseits stand, weil sonst hätte man jetzt wieder reden können, ja, sie haben ja noch einen Punkt gerettet und Mentalität bewiesen. Nee, das war eine Blamage, geht immer mal eine Niederlage irgendwo, aber nicht zwei auf so die gleiche Art und Weise mit Arbeitsverweigerung hintereinander. Wie hast du es denn gesehen?
Stimmt, gebe ich dir recht. Von der Leistung her erstaunlich, dass du sagst, ja hier das 3-3, das hätte ich gar nicht genommen. Also vor stark. Also wer will denn bei in der Champions League gleich mit einer Niederlage starten? Ja. Selbst wenn das, wenn das Spiel schwach ist, aber der Punkt ist ja trotzdem dann Gold wert, weil jetzt bist du direkt unter Druck, hast ja nur noch 5 Spiele. Also das finde ich erstaunlich.
Naja.
Aber wo ich dir natürlich recht gebe, ist, es wäre ein sehr, sehr unverdienter Punktgewinn gewesen, der natürlich dann über vieles kaschiert, ne? Also wirklich die, genau. Im Endeffekt, wie du schon sagst, ist ja dann wahrscheinlich der Tenor in der Presse hier auch von einem 0-3 zurückgekommen, Moral gezeigt etc., genau. Wohingegen du eigentlich die Mannschaft ja wirklich stark kritisieren musst für den, ja, blutleeren Auftritt, so kann man genau. Das so sagen. Also die erste Hälfte war ja dermaßen unterirdisch schwach, das ist kaum erklärbar und dementsprechend, ja, verstehe ich die Sichtweise von dir, aber ich bin erstaunt, muss ich auch zugeben.
Ja, geht da wirklich nur darum, dass Schachtyor einfach ein tolles Spiel gemacht hat mit wirklich der CL, vielen jungen Spielern, die teilweise debütiert sind, da den spanischen Meister phasenweise so vorzuführen. Das hat mich hier und da an das Spiel oder an den Sieg von Ajax Amsterdam im Bernabeu erinnert, wo einfach alles für die Gäste geklappt hat. So war es auch gestern mit Schachtyor. Das Schussverhältnis ist ja eigentlich andersrum. 12-6 aus Real Madrid's Sicht. Schachtyor hat aber da von 6 Schüssen irgendwie 6 auch Großchancen gehabt.
Ja,
dann 3 gegen Rhein. Nur fast schon in Anführungszeichen für die Ukrainer. Riesenspiel von denen, Spiel des Lebens teilweise gemacht. Sie haben die Ukrainer danach auch gesagt, ja, vielleicht hat man uns unterschätzt und sie haben auch kritisiert, dass auf der Pressekonferenz zuvor eigentlich Schachtyor gar nicht das Thema war. Da haben auch die Reporter einfach nur nachgebohrt über die Cadiz-Niederlage und das war nirgendwo, hatte irgendwer ansatzweise gedacht, dass das so schief gehen könnte, dass die Königlichen erneut so einen Bauchplatscher landen und ja, jetzt hat sie da einen groß durchrotiert. 7 Positionen in der Startelf wurden verändert und keiner hat irgendwie gezeigt, da wirklich was ändern zu wollen oder wirklich sich aufzubäumen. Ich meine, das 2-0 ist gefallen. Rodrigo, Militao und Co. sind alle irgendwie so nur so im halben Sprint hinterher und danach gab es einfach keine Reaktion. Im Gegenteil, es wurde ja noch schlimmer durch das 0-3. Also katastrophal. Hier und da kann man natürlich noch sagen, Militao, Modric, die waren dann teilweise noch ganz okay, haben viele Zweikämpfe gewonnen, Marcelo nach vorne hin auch, aber defensiv katastrophal. Jovic wieder komplett abgemeldet, Rodrigo ist auch irgendwie nichts mehr.
Ich merke schon, das nimmt dich immer noch stark mit, diese Niederlage.
Einfach frustrierend dann auch. Man macht sich so viel Gedanken und man freut sich auf ein Spiel und man denkt, ja, so die Blamage gegen Cadiz kann mal passieren. Ich rede ja auch immer viel schön oder relativiere viel von wegen, ja, es ist noch keine Saisonvorbereitung gab es und viele Verletzten hier, aber es ist jetzt einfach mal Schluss mit Entschuldigungen und Ausreden,
weil
wie gesagt, hatte auch viele Personalprobleme.
Uiuiui, Kern on fire, Wahnsinn, hey.
Ja, aber stark. So viel fällt mir da auch gar nicht so ein, wie man das alles erklären kann. Also natürlich ist viel keine Spielidee. Schachtyor in der zweiten Hälfte nur mit 9 Mann im eigenen Strafraum und Real Madrid kam einfach nicht durch. Da waren dann diese beiden Fernschüsse von Modric und Valverde, die gingen rein. Valverde hat nicht gezählt. Dann noch eine Einzelaktion nach Defensivfehler. Vinicius hat es gemacht, aber ansonsten einfach nichts. Das war nicht mehr so, wie man sich das vorstellen müsste. Also
übrigens,
wenn Real Madrid 5-0 verliert, dann geht das auch in Ordnung.
Übrigens, weil du die Torschüsse ansprichst, Donetsk hatte ja nur 6, aber viele Großchancen. Ich habe kurz auf den XG-Wert geschaut. Der sagt auch 1,05 hatte Real und 1,41 Schachtyor. Also du siehst schon, sie hatten wenige Schüsse, wenige Chancen, aber die Chancen, die sie hatten, waren halt hochkarätig. Und ganz ehrlich, allein in der zweiten Hälfte müssen sie ja 1 oder 2 Tore mehr schießen. Also der eine, der links vorbeigeschoben ist und das 1-1, also alleine vom Tor mit Courtois, das sind ja, müssen ja eigentlich auch 2 Tore sein. Dementsprechend kannst du ja wirklich easy 5 kassieren. Ja. Und dann, also 2-3 klingt schon ja peinlich, blamabel, weil du einfach daheim verlierst als Real Madrid, das ist ungewohnt, aber du hättest doch auch wirklich leicht 5 Stück kassieren können und dann klingt das Ganze noch schlimmer. Noch und dementsprechend gebe ich dir recht, das war wirklich von hinten bis vorne zu wenig. Ich bin vor allem mit der ersten Hälfte erstaunt. Also klar, das schafft ja zum Beispiel eine gute Mannschaft, das weiß man ja. Also sie können guten Fußball spielen, sie haben immer wieder Gegner geärgert, sie haben viele brasilianische Talente, sie haben vor allem internationale Erfahrung, weil sie ja jedes Jahr in Champions League und Europa League spielen und auch immer wieder.
In dem Spiel haben ja viele gefehlt.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Also grundsätzlich haben sie Erfahrung und Talent, aber, und du hast es angesprochen, da stand halt eigentlich eine B-Elf auf dem Platz.
Oder C sogar.
Also ich kenne mich jetzt mit dem Kader nicht so gut aus, aber man hat es ja vorab gelesen, dass da, ich glaube, 10 oder 11 Spieler Corona-bedingt nicht mit dabei waren. dementsprechend.
Torjäger Kovalenko, Innenverteidiger Matvienko, ja, Star Konoplyanka, also ja,
viele. Ja, und dementsprechend, selbst wenn du gegen so eine Mannschaft verlierst durch, ne, irgendwie Eckentor, blöde Elfmeter etc., okay, ist nicht schön, aber 0-3 zur Halbzeit und du wurdest vorgeführt und hergespielt. Das ist ja das Bittere, ne?
Mit der Hacke beim 2-0.
Ja, ja. Und auch das Eigentor war ja auch bezeichnend für den Auftritt, ne? Also das sind schon wieder ein halber Fehler von Courtois, der dann nach vorne klatscht und dann Varane stellt sich doof an. Da musste man direkt an das Man City-Spiel denken, ne? Wo er auch völlig beieinander war, wie der Frank gesagt. Also ja, da stimmte halt nichts, ne? Und das ist ja das Besorgniserregende.
Ja, Modric hat nach dem Spiel gesagt, dass schon früh eigentlich das Selbstvertrauen geschwunden ist, dass sie dadurch gar nicht mehr zurückkamen. Also in der Halbzeitansprache wurde das dann besser, da haben sie wieder Selbstvertrauen geschöpft, aber sie waren da nach dem frühen Tor schon wieder am Boden und an schlimme Zeiten erinnert, vielleicht auch so ein psychischer Knacks, fast schon wie Barca gegen Liverpool und Rom und so weiter, anderes Thema. Liebe Zuhörer, ich habe auch nach dem Spiel sehr ausführlich meinen Frust noch abgelassen auf dem Real Total YouTube-Kanal. Da ging es dann auch speziell um die Zukunft von Zidane und um das jetzt nur noch mal kurz zusammenzufassen. Also ich sehe jetzt schon so viel Druck bei Zidane, dass ich erwarte und mir auch natürlich erhoffe, einen deutlichen Sieg im Clásico, weil jetzt nach so einer dritten Niederlage in Folge, sollte es gegen Barca wieder eine Niederlage geben, dann glaube ich, ist da nicht mehr viel zu retten, weil mir das in der ersten Hälfte so oft so aussah, als würde die Mannschaft gegen den Trainer spielen, als hätte sie jegliche Worte bei der Besprechung vergessen, einfach null Lust gezeigt, keine Ideen nach vorne, auch offensiv, null Durchschlagskraft. Jovic kann man jetzt mittlerweile auch vergessen, weil jetzt so viele Chancen hat er jetzt schon ausgelassen.
Du wirst kein Jovic-Fan mehr, ne?
Ich sehe ihn ja im Training und sehe, was er für unmögliche Tore da macht, aber im Spiel ist das einfach ein anderer Spieler, sein böser Zwillingsbruder, der da spielt. Aber um Jovic soll es jetzt nicht gehen.
Nee, soll es nicht gehen.
Sehe ich den Druck, er ist unkündbar. Perez wird ihn auch nach einer Klassiko-Niederlage nicht entlassen. Da brauche ich gar nicht träumen oder so. Aber er müsste dann den Schneid haben zu sagen, okay, irgendwas stimmt nicht, ich erreiche die Mannschaft nicht, wir können auch am Kader jetzt nichts ändern, es braucht dann vielleicht doch einen neuen Impuls. Ich habe aber natürlich noch die Hoffnung, dass man das Ruder wieder umdrehen kann und Zidane hat ja auch selbst gesagt, er sieht sich fähig, dass er die Situation wieder verbessern kann, dass er ein Mittel findet, damit es wieder läuft bei der Mannschaft, also es ist alles noch möglich, aber dann erwarte ich auch nicht nur ein gut gespielt und wieder 0-0 geholt, sondern einen Sieg mit 2 Toren Unterschied. Deswegen hau ich gleich meinen Tipp raus. 3-0 Real Madrid.
Was ist denn da los? Moment, wir nehmen 12 Minuten auf. 12 Minuten haust du quasi einen Rant raus, ja? Und hier Krise hier und Zidane sollte am liebsten zurücktreten und dies und das. Und du haust auf die Mannschaft und dann, ja, mein Tipp, 3-0 Real.
Ja, nur weil es nur noch so geht, dass es irgendwie mit Zidane weitergeht, in meinen Augen.
Das ist ja fast schon schizophren, Junge. Stark. Okay. Aber
nominell, also das siehst du ja, die Mannschaft hat ja nominell eigentlich was drauf, nur irgendwie ist da ein falscher Geist aktuell drin. Und wenn Zidane jetzt nochmal sie motivieren kann, dann müssen sie ausrasten, dann müssen sie liefern.
Einen Punkt. Ist ja in Ordnung, aber du könntest halt auch einfach 2-1 tippen, ne? Warum denn 3-0 gleich?
Es muss deutlich werden.
Ich
verlange das jetzt. Mein Grundrecht, ich will jetzt einen 3-0-Sieg im Clásico.
Okay, oh Wahnsinn. Ja, völlig überraschend gehe ich da eher nicht d'accord, beziehungsweise vielleicht mit dem Ergebnis schon, aber eher in die andere Richtung. Um jetzt den Schlenker ein bisschen auf Barca zu machen, würde mich überraschen, wenn Real gewinnt. Ich sag's mal ein bisschen salomonisch. Und ein hoher Sieg würde mich gleich doppelt überraschen. Dementsprechend, die Vorzeichen sind natürlich so, dass bei Real aktuell wenig stimmt und auch einfach nicht nur die Leistung, dass die nicht stimmen, sind ja klar, aber du verlierst natürlich an Selbstvertrauen, ne? Die Automatismen scheinen ja auch nicht zu stimmen, sodass du als Mannschaft agierst und einfach dann unglücklich verlierst. Okay, das kann passieren, aber es stimmt ja wirklich aktuell, basierend auf den letzten 2 Spielen zumindest, es stimmt aktuell dahingehend wenig. Dementsprechend kann ich mir das tatsächlich nicht vorstellen. Eben auch deswegen, weil es ja im Camp Nou das Spiel stattfindet. Ja, ohne Fans, aber trotzdem. Du hast halt ein Auswärtsspiel.
Von den letzten 7 Gastspielen im Camp Nou hat Real nur 1 verloren, aber 2 gewonnen.
Ja, also, gut.
Das ist keine schlechte Bilanz.
Du hast keine schlechte Bilanz, aber sie sind ja selten in so einer schlechten Form angereist. Auch wenn Form beim Klassiker oft jetzt nicht so viel bedeutet. Auch das ist natürlich richtig, weil es ist immer ein Spiel, da kannst du fast die Würfeln, Dementsprechend, ja, es ist unpredictable, aber nichtsdestotrotz, Stand jetzt, so Gefühl, Stimmungslage, Form etc. spricht ja wirklich sehr, sehr wenig für einen Realsieg und noch weniger für einen klaren 3-0-Sieg.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Wie gesagt, ich appelliere da einfach an die Courage der Mannschaft. Ja. Aber um noch ein bisschen mehr Gutes oben zu zeigen, Real Madrid hat jetzt zum dritten Mal in Zidans zweiter Ära zweimal in Folge verloren. Und beide Male danach hat man gewonnen, okay, aber das war dann eben auch im Februar so. Da hatte man dann erst gegen Levante und dann gegen Man City verloren. Schlechte Form, ganz schlecht, alles scheiße. Ja, und dann hat man Barca auch im Bernabéu phasenweise an die Wand gespielt und am Ende in Anführungszeichen nur 2-0 gewonnen. Also ich glaube schon, deswegen sage ich, die Mannschaft hat es nominell schon drauf und dann wird auch wieder ein Kroos und ein Benzema in der Startelf stehen und ein Ramos sowieso wieder dabei sein. Deswegen
ist der fit? Das wäre jetzt die nächste Frage von dir.
Ja, er hat, heute ist Donnerstag, hat er noch individuell abseits der Mannschaft trainiert, aber es heißt, er soll am Freitag ins Abschlusstraining wieder einsteigen und dann wird er dabei sein. Hat jetzt natürlich Schachtyor auch ausgelassen, weil man sich dachte, es ist ja nur Schachtyor. Ja,
typisch Real, ne? So ein bisschen.
Wenn es ein wichtiges Spiel gewesen wäre, wie jetzt ein Klassiker, dann hätte man ihn schon fit bekommen. Er hat halt wahrscheinlich auch immer noch vielleicht hier und da ein kleines Wehwehchen, aber das Spiel wird er sich nicht nehmen lassen. Da wird er spielen. Und eben dann mit diesen wichtigen Führungspersonen, auch ein Benzema und Kroos auf dem Platz, denke ich, kann es klappen, aber es kann auch komplett in die Hose gehen und 3-0 für Barca werden.
Ja. Ja, und um jetzt wirklich den Schwenk zu Barca zu bekommen, ich glaube, das 5-1 hat den wirklich gut getan jetzt gegen Ferencvaros. Ich glaube auch, also was ich glaube, meinem Empfinden nach waren sie in Getafe nicht so schlecht, wie das Ergebnis aussieht. Also 0-1, klar, immer unschön als FC Barcelona zu verlieren und in Getafe ist es schwer, ja. Aber ich fand das Ergebnis unverdient. Am ehesten wäre noch ein Unentschieden, glaube ich, okay gewesen. So von den Spielanteilen und Getafe ist natürlich unbequem, aber ich fand nicht, dass sie es verdient haben zu gewinnen. Gleichzeitig eben fand ich auch nicht, dass Barca verdient hat zu verlieren. Dementsprechend würde ich die Niederlage quasi so ein bisschen ausklammern. Ja, es war die erste Pleite, aber sie haben eben, fand ich, nicht so schlecht gespielt. Das Tor war unglücklich, weil wir haben ja darüber gesprochen, meiner Meinung nach kein Elfmeter. Und wenn ich das eben berechne und dann eben schaue, wie die Mannschaft darauf reagiert hat, auf die erste Pleite, nämlich durch ein, fand ich, gutes Spiel gegen Ferencvaros, auch wenn sie am Anfang ein bisschen gewackelt haben, aber auch das ist nichts Neues bei Barca. Also das gibt es seit jeher, dass sie wirklich in einem Champions-League-Spiel in der ersten Viertelstunde irgendwie eine Großchance zulassen. Das gab es auch unter Pep Guardiola, das ist einfach immer so. Mhm. Aber die Mannschaft hat trotzdem gut gespielt und was mir eben gefällt, ist, dass er wirklich ein bisschen mehr Zug in der Mannschaft ist als beispielsweise unter Setien. Da war das ganz, ganz eklatant, wie langweilig, wie langsam sie gespielt haben. Das war ja wirklich Schlafwagenfußball. Mhm. Und das ist jetzt weg. Also unter Koeman herrscht wirklich mehr Laufstärke, mehr Ehrgeiz, mehr Wille. Das gefällt mir ziemlich gut. Und dementsprechend sehe ich die Mannschaft in einer deutlich besseren Form als eben Real Madrid aktuell. Weil irgendwie spielen die so ein bisschen den Setienschen Fußball, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Also sehr langsam und bedächtig und ideenlos und das kriegt man schon hin irgendwie. Wir gewinnen dann am Ende schon 1-0 oder 2-0. Hat ja oft geklappt in der letzten Saison am Ende, aber jetzt eben nicht mehr. Ne?
Ja, da kann ich dir jetzt auch gar nicht mehr widersprechen. Es gab dazu eine passende Frage von einem unserer, sagt man, Patrons oder Patreons, das war der Johannes Seitz und der hatte da speziell nochmal gefragt zur Situation bei Real Madrid, was ich nochmal kurz einwerfen will, warum das so ist, was man da besser machen kann. Es gibt ja viel Kritik jetzt natürlich auch von Fans. Ich sag immer, warum ich dann auch Zidane so an den Pranger stelle, Fußball hat für mich drei große Zutaten eigentlich. Das eine ist das spielerische Element, das Attraktive, dass man sagt, wow, das sieht toll aus, das ist Tiki-Taka, das ist einfach schnell, diagonal, bla bla, es geht hin und her. Dieses Element, dann gibt es das Element, dass einfach die Ergebnisse stimmen. Und dann gibt es noch das dritte Element, sage ich mal, die dritte Zutat ist einfach Mentalität, dass man auf dem Platz sieht, da ist eine Mannschaft, die kämpft, die ist als Einheit zusammen, die bügelt die Fehler des anderen aus, die legt alles wirklich aufs Feld, haut alles raus. Jetzt ist das spielerische Element, das Schöne unter Zidane, seit seiner Rückkehr eigentlich nie wirklich da gewesen. Man konnte nie wirklich sagen, ja, da ist was Neues entstanden oder man hat einen Plan B in einem Spiel, wenn der Gegner tief steht, dass man dann irgendwas Neues probiert, riskiert. Das gab es lange nicht mehr. Nach der Corona-Pause haben dann immerhin die Ergebnisse gestimmt. Da hat man souverän sicher die 1-0-Siege eingefahren. Da war dann eben auch die Mentalität voll im Gange, weil Ramos, Benzema und Co. die Mannschaft einfach mitgerissen haben. Also 2 von 3 Zutaten waren da gegeben. Jetzt Saisonbeginn. Ja, da war das mit der Mentalität auch nicht mehr so ganz. Also weder spielerisch schön ist noch Mentalität. Da musste Courtois einiges retten. Man hat einige glückliche Siege mit einem Torunterschied geholt. Also die Ergebnisse haben noch gestimmt. Ja, und jetzt nach der Länderspielpause haben wir nichts Schönes mehr. Wir haben keine Mentalität mehr auf den Platz und auch nicht mehr die Ergebnisse stimmen mehr. Also das ist für mich eine Vollkatastrophe dann eigentlich. Deswegen sage ich Zidane, das muss jetzt am Wochenende was ein Zeichen geben. Ansonsten sehe ich da nicht mehr so viel Hoffnung, auch wenn es noch früh ist in der Saison und Hazard kommt vielleicht eines Tages zurück.
Man könnte da übrigens auch argumentieren, dass der Klassiker genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Mhm. Also anders als das die anderen Leute sagen, ausgerechnet jetzt Klassiker und wir sind in schlechter Form. Ja. Aber es kann ja wirklich so sein, dass die Mannschaft eben gegen kleinere oder Mittelklasse-Clubs sich nicht mehr so motivieren kann oder einfach warum auch immer nicht die Leistung bringt, weil man sieht ja auch, dass irgendwas mental fehlt. Ne? Also wirklich dieser letzte Ehrgeiz, der ist jetzt nicht mehr so da nach dem Titelgewinn. Ich glaube, das spürt man schon sehr deutlich. Und dahingehend kann der Klassiko wirklich zur rechten Zeit kommen, weil mehr Motivation als in diesem Spiel kannst du ja als Real und Barca nicht haben und als Spieler dieser beiden Clubs. Und dementsprechend, wenn du wirklich alle Probleme hast,
die stehst mit dem Rücken zur
Wand, jetzt musst du einen raus. Wenn du wirklich Probleme hast, dich gegen Cadiz und Levante und Schachtja und wie sie alle heißen, dich zu motivieren, das Element sollte jetzt nicht mehr fehlen. Also gegen ein Klassiko, da musst du alles raushauen und das hat normalerweise auch jeder Spieler, der für diese beiden Mannschaften spielt, in sich drin. Dementsprechend kann es wirklich sein, dass für Real, so schlecht sie drauf sind, dieser Klassiker zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil es eben so einen mentalen Schub gibt quasi. Ja. Dementsprechend, was Barca nicht machen darf, ist Real zu unterschätzen, nur weil sie jetzt zweimal schlecht gespielt haben und verloren haben. Das wäre der größte Fehler. Natürlich, du musst mit deinem natürlichen Selbstbewusstsein zu Hause auftreten, gegen jeden Gegner und erst recht gegen Real. Aber du solltest jetzt nicht denken, oh, das wird jetzt ein bisschen leichter, weil die sind schlecht drauf und bei denen läuft es gar nicht. Das wäre fatal, weil nochmal, Klassikos sind trotzdem immer mehr oder weniger ein Münzwurf. Ne? Also
Und auf der anderen Seite, Barca darf Real nicht unterschätzen, sehe ich aber auch Barca jetzt noch nicht so weit, wie es die Ergebnisse hergeben. Real hatte sich von Beginn an ergeben im Spiel jetzt.
Ja, das stimmt.
Ja, lass die mal einen, zwei ihrer Chancen machen. Gegen Sevilla war das für mich blass. Ja, dafür hätte einen Punkt geben können. Aber da ist schon auch noch viel, wo man sagen muss, Messi schleppt sich auch teilweise doch nur auf den Platz mit hängenden Schultern und hat jetzt seine zwei Saisontore, beides Elfmeter. Klar, man hat einen überragenden Fati, der dieses Schnörkellose, das ist wirklich beeindruckend, dass er nicht lange fackelt, einen geradlinigen Abschluss. Toller Kicker, wünsche ich mir oft auch bei Vinicius, aber so weit weg ist Barcelona jetzt auch nicht.
Nee, das stimmt.
Nach zwei Patzern zuletzt kann das eben auch andersrum gehen.
Aber absolut.
Deswegen sage ich, entweder es geht 3-0 oder 0-3 aus am Samstag.
Nee, ich geb dir recht, natürlich ist nicht hier alles Friede, Freude, Eierkuchen, um Gottes Willen. Das 5-1 tat ihnen, glaube ich, als Mannschaft einfach gut, dass sie mal hoch gewonnen haben und dass es leicht lief und spielerisch locker etc. Aber natürlich, bin 100% bei dir, alles ist nicht wunderbar, aber war es um Gottes Willen. Nochmal, sie haben gegen Sevilla, fand ich, schwach gespielt, aber da waren sie, glaube ich, auch müde und Sevilla ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Gegner. Das sieht man ja jede Woche auch in anderen Spielen. Das ist das eine. Das andere, du hast es angesprochen, Messi ist nicht topfit, weder körperlich wahrscheinlich, weil er einfach viele Spiele hat, Länderspielpause etc., als mental, also da ist er in beiden Aspekten, finde ich, nicht bei 100%. Das kommt noch dazu und natürlich neues System, neuer Trainer etc., dann die Tumulte im Hintergrund. Ne? Dementsprechend, sie sind besser drauf als Real und funktionieren, finde ich, als Mannschaft besser als Real, aber sie sind jetzt nicht so überlegen, dass man jetzt unbedingt ein 5-1 oder so tippen muss, um Gottes Willen. Von daher ist es, denke ich, schon spielerisch gesehen oder leistungstechnisch gesehen sind sie eher enger beieinander als in anderen Jahren vielleicht. Oder ist die einen sind nicht so der hohe Favorit, aber nochmal, zu Hause, Real ist schlecht drauf, Barca hat jetzt ein bisschen Rückenwind. Ja, ich tippe später was.
Gut. Schauen wir mal aufs Personal beim FC Barcelona.
Yes.
Ter Stegen wird wahrscheinlich nicht fit oder gibt es da
Stand jetzt nicht. Da gibt es auch, ich meine auch nicht, dass er ganz normal im Training ist, sondern er macht weiterhin sein eigenes Einzeltraining. Jordi Alba hat heute wieder Teile des Mannschaftstrainings, also heute Donnerstag muss man dazu sagen, Teile des Mannschaftstrainings absolviert, aber eben noch kein vollständiges Training, und Abschlusstraining ist ja schon Freitag. Also er könnte vielleicht im Kader stehen, aber es wäre sehr, sehr erstaunlich, sollte er von Anfang an spielen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass Koeman so ein Risiko geht, nachdem er jetzt schon 3-4 Wochen verletzt war, glaube ich. Also dementsprechend erwarte ich da wieder Dest auf links. Abwehr ist dann eh klar. Ich glaube, auch das Mittelfeld ist klar mit Busquets, Frenkie de Jong auf der Doppel-6. Und vorne ist halt die Frage, setzt man auf Griezmann oder nicht? Denn Griezmann ist halt die große Problematik, sage ich mal, im Angriff Barcas. Der Einzige, der ja ein ziemlicher Wackelkandidat ist, denn Fatih ist in herausragender Form. Messi ist eh gesetzt und hat jetzt ein gutes Spiel endlich mal gezeigt gegen Ferencvaros. Coutinho ist stark drauf, hat jetzt wieder ein Tor gemacht, ist auch gesetzt. Also der einzige Wackelkandidat von der Leistung her ist eigentlich Griezmann.
Okay. Das hatte eh auch Lukas Nauer, unser Patreon, gefragt, nochmal speziell auf die Startformation. Versucht das doch nochmal alles vorzulesen. Neto im Tor und dann...
Ja, habe ich ja, glaube ich, gerade vorgelesen im Endeffekt. Genau, dann Sergio Roberto, Piqué, Lenglet, Dest, Frenkie und Busquets unverändert, und ich glaube, er wird so spielen wie immer. Also Messi auf eher rechts, wobei er sich mit Griezmann abwechselt. Also Griezmann die Sturmspitze, Coutinho auf der 10 und Fatih links. Mhm. So erwarte ich die Mannschaft. So würde ich sie wahrscheinlich vielleicht sogar aufstellen. Also ich würde Griezmann auf keinen Fall auf rechts, das gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Und mir gefällt Messi auf rechts besser, weil man hat ja gesehen, wenn er damit Schwung auf den Gegenspieler drauf rennt, dann kann er immer was machen, und dementsprechend wäre das meine Aufstellung. Alternativ fände ich sogar interessant, den Dembélé rechts starten zu lassen und dann Messi quasi als falsche Neun. Also Griezmann auf der Bank, das wäre meine Alternativaufstellung.
Ja, hat er jetzt vielleicht auch ein bisschen Rückenwind, der Dembélé?
Ja, genau.
Also, okay. Bei Real Madrid sehe ich auch so ein Fragezeichen, eine Branche oder zwei, mal schauen. Courtois natürlich im Tor gesetzt, dann Rechtsverteidiger ist unklar, weil Carvajal noch länger verletzt. Otto Insola wird wohl nicht rechtzeitig fit. Also ist die Frage, wieder Nacho, nachdem der jetzt pausiert hat, oder wieder Mendy? Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man es nochmal mit Marcelo versucht nach zwei Startelf-Einsätzen. Also schätze ich Nacho rechts, Varane und Ramos innen und Mendy links. Mittelfeld dürfte dann auch wieder das Altbekannte sein. Modric, Casemiro, Kroos, ohnehin im altbekannten 4-3-3-System, keine Experimente im Klassiko. Und dann vorne, ja, Vini ist eigentlich auch gesetzt im Klassiko, nachdem der auch im letzten Klassiko beim 2-0 stark aufgespielt hat und irgendwie ein neues Element mitgebracht hat. Benzema ist natürlich gesetzt, ja, und dann rechter Flügel. Ich schätze mal eher Asensio, weil der nicht ganz so schlecht war wie Rodrigo jetzt gegen Schachtür. Also vielleicht war das so die Generalprobe für die beiden. Und Asensio war auch nicht gut, hat immerhin zwei Abschlüsse abgegeben in der Anfangsphase. Und das war es dann aber.
Oder Lukas V, Lukas Vasquez als etwas laufstärkere, vielleicht defensivere, auch weil er mehr
zu unterstützen,
genau, weil er mehr Meter macht und einfach laufstärker ist. Und vor allem Nacho macht dahingehend Sinn, weil da hast du ja einen effektiven Innenverteidiger auf rechts. Das macht halt Sinn, um Ansu Fati zu bekämpfen. Ne? Hast du recht,
hoffe ich nur einfach nicht.
Es würde Sinn machen, und ich würde tatsächlich darauf spekulieren, dass sie dann genau das macht, ne? um da die Kreise von Ansu einzudämmen, der wirklich herausragend ist. Also erstaunlich, dass ein 17-Jähriger so stark ist.
Das Monat September in der Liga.
Ne? Ja, zu Recht. Ne? Ja, und dementsprechend glaube ich auch, Nacho wird beginnen, und ich könnte mir eben vorstellen, dass er sogar ein bisschen Hilfe bekommt von Lukas.
Hast du recht. Vasquez. Guter Punkt. Real Madrid-Experte Alex Troika.
Ja, stark.
Okay, dann war es das eigentlich fast schon mit unserem Quickie zum 181. Klassiko. Natürlich nur im Rahmen von La Liga. Es gab ja noch ein paar andere Duelle in anderen Wettbewerben. Aber 73 Siege für Real, 72 für Barca. Ziemlich ausgeglichen. Mal schauen, Samstag 16 Uhr.
Und jetzt bekommst du meinen Tipp. Ich tippe logischerweise darauf, dass die Bilanz dann komplett ausgeglichen ist, sprich auf einen Heimsieg. Und ich glaube, ich gehe auf ein 3-1. Also ohne Gegentor kann ich mir nicht vorstellen, weil Barca und Abwehr, ne, das klappt nicht immer so gut. Aber ich glaube, vorne werden sie besser drauf sein. Messi muss jetzt einfach mal ein Tor aus dem Spiel machen. Das kann ja nicht weitergehen so. Also wenn ich im Klassiko, wann dann? Und er hat ja ewig nicht mehr getroffen im Klassiko, ne? Ich weiß gar nicht, 5, 6, wie viele sind es denn? Einige, ne?
Also die letzten beiden Klassikos hat Barca natürlich kein Tor erzielt, aber Messi ist länger her,
ja. Ja, ja. Dementsprechend sage ich, Messis Knoten aus dem Spiel platzt. Coutinho könnte mal eins machen und Anso ist so gut drauf, der könnte auch eins machen. Also 3-1 okay. Tippe ich mal.
Okay.
Benzema macht das Consolation Goal. Wer sonst, ne?
Wer sonst, ja. Naja, Vinicius jetzt mit 3 Toren Top-Torjäger bei Real.
Ja.
Hätte man auch nicht so gedacht, aber ja.
Eben.
Also, Samstag 16 Uhr, dann schätze ich, hören wir uns vielleicht schon am Sonntagabend wieder. Das schauen wir dann nochmal. Dann habt ihr die neue Folge am Montag früh. Ist ja wieder Champions League angesagt. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Natürlich auch vielen Dank an unsere Patreons nochmal, speziell dann Lukas Nauer und Johannes Seitz für die Fragen. Wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dürft ihr Tiki-Taka immer gerne auch mitgestalten durch Fragen oder einfach Anekdoten, Anmerkungen, was auch immer. Also schreibt uns gerne dort. Da freuen wir uns dann drauf. Das war jetzt die 57. Folge und dann schauen wir mal, was das am Wochenende gibt. 3-0 oder 0-3?
Ja, und dann 3-1. Schauen wir mal, wer Danke. Schlechtere Laune hat in der nächsten Folge.
Oh, bitte, lieber Gott. Ja. Schauen wir mal.
In dem Sinne.
Vielen Dank.
Ciao, ciao. Servus. Ciao.